Hi, bevor die Folge losgeht und wir uns mit Checkout aus der Sommerpause zurückmelden, muss ich an dieser Stelle einen kleinen Disclaimer loswerden. Kevin und ich haben uns natürlich reichlich Gedanken gemacht, wie wir uns mit Checkout nach dieser Sommerpause vielleicht ein bisschen verändern wollen und ein bisschen neu aufstellen wollen. Und ein Punkt, den wir beide ganz oben bei uns auf der Liste hatten, war auf jeden Fall, dass wir vorhatten, unsere Audioqualität bei uns beiden zu verschlechtern. Nein, kleiner Scherz an dieser Stelle, natürlich nicht. Aber wir waren noch so ein bisschen im Sommerpausenmodus. Kevin ist auch tatsächlich jetzt gerade noch unterwegs. Mehr dazu gleich in der Folge. Deswegen kam es wegen ein paar Aufnahmeschwierigkeiten und Co. dazu, dass die Audioqualität in dieser Folge nicht so ganz hundertprozentig ist, wie ihr es sonst bei Checkout gewohnt seid. Ben, unser Tonmeister und die gute Seele dieses Podcasts, hat wirklich noch das Beste aus dem Audio rausgeholt und es für euch anhörbar gemacht. Wir bitten das aber trotzdem in dieser Folge einmal zu entschuldigen und melden uns dann nächste Woche in der gewohnten Qualität wieder bei euch. Und ab jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
Das größte Comeback seit Raymond van Barneveld. Checkout ist zurück aus der Sommerpause. Passenderweise ist wettertechnisch mancherorts auch schon Herbst. Im März heißt das. Die heiße Phase beginnt. Unsere Comeback-Folge, sie kommt jetzt.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Wir melden uns zurück nach einer langen Abstinenz hier auf dem Podcatchern, sind jetzt aber wieder voll da, haben einiges aufzuarbeiten und ich freue mich natürlich hier in dieser Konstellation im Comeback gemeinsam mit meinem wunderbaren Podcast-Partner wieder zu sitzen, den ich natürlich in dieser Zeit und ab und an mal gehört und mit ihm gesprochen habe, aber nicht so intensiv wie hier im wöchentlichen Austausch sonst bei Checkout. Ich freue mich sehr, dass du auch hier jetzt wieder mit dabei bist. Guten Abend, Kevin.
Grüß dich, Micha, und Grüße gehen raus natürlich an alle unsere Hörer. Ich bin sehr erfreut, dass wir jetzt wieder am Start sind, was nicht heißen soll, dass ich irgendwie die Pause bereue. Nee, das würde ich immer wieder so machen. Und kuriose Randnotiz an der Stelle. Justamente befinde ich mich gerade in einem ganz kurzen Kurzurlaub. 4 Tage an der Mosel, die wunderschöne Mosel hat mich wieder. War ich als Kind auch schon jährlich und jetzt gibt es keine jährlichen Besuche mehr. Aber jetzt habe ich mir gedacht, das ist jetzt nochmal ein guter Moment, um die Akkus ein bisschen aufzuladen, nachdem ich unter anderem im Rahmen der Modus Super Series 29 Mal an 5 Tagen Andy Hamilton kommentiert habe. Das war super, sprechen wir auch gleich drüber. Aber also kurioserweise befinde ich mich ausgerechnet jetzt, wenn wir aus der Pause raus sind, gerade in einem kurzen Kurzurlaub, und vielleicht klingt die Akustik auch deswegen ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen.
Hast du dir nicht das mobile Tonstudio in die Radtaschen gepackt und noch mitgenommen? Das ist ja auch vollkommen verständlich. Also für dich ist es jetzt die Pause, dann geht es quasi wieder zurück zur Normalität. Bei mir ist ab heute, jetzt wenn wir am Montagabend aufnehmen, quasi Normalität. Ne? Ich war bis jetzt vor 2-3 Tagen noch in der Heimat in Lemgo im My Dad Coach chatten. Da werden wir im Laufe dieser Folge nochmal drüber sprechen. Generell haben wir in dieser Folge natürlich einiges aufzuarbeiten und werden das auch so machen. Wir werden mit dieser Folge jetzt nicht nur auf das aktuelle Turniergeschehen vom vergangenen Wochenende der European Tour schauen, sondern werfen den Blick mal wirklich ein bisschen weiter, weil es ist viel passiert. Nicht alles muss man nochmal on Detail aufrollen. Das haben andere auch während dieser Zeit gemacht. Aber es ist, glaube ich, trotzdem gut, wenn wir nochmal so diesen kleinen Recap wagen, was eben passiert ist. Und es wird sich auch, und damit kommen wir dann zum Bogen, was dann in der Zukunft sein wird, auch bei Checkout ein bisschen was verändern. Wir haben diese Pause genutzt, um uns Gedanken zu machen, wie wir auf Checkout zukünftig nochmal neu aufstellen können, wie wir uns auch weiterentwickeln können, wie wir auch noch eine, ich sag mal, noch bessere Zukunft sehen. Ne? Also wie Bernd es auch immer gesagt hat, muss auch gucken, wo bin ich noch nicht ganz perfekt? Wo kann auch ich noch mich etwas verbessern? Da wird sich ein bisschen was ändern. Dazu kommen wir gleich. Erst aber einmal kommen wir noch zu den Konstanten, was einen auch in diesem Podcast immer noch weiter begleiten wird. Und das ist zum einen Patreon. Da findet man den Link in den Shownotes. Da kann man uns unterstützen für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Und da geht ein insbesondere Dank auch nochmal an die Leute raus, die uns auch in dieser Podcast-Abstinenzzeit weiterhin unterstützt haben und uns die Treue gehalten haben. Den Link dazu findet man in den Shownotes, genauso wie den Link zu Instagram, Twitter, TikTok, unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auch zum Sport1Darts-Newsletter. Und damit würde ich sagen, Kevin, können wir jetzt auch schon einmal reingehen in unser neues Konzept, in das, was sich bei uns so ein bisschen ändern wird hier bei Checkout.
Ja, und das wird konkret dann anlaufen, dieses neue Konzept in der kommenden Woche. Also ab der kommenden Woche wird es Checkout im etwas neuen Gewand geben, aber keine Angst. Also wir haben das eigentlich jetzt in den letzten Jahren immer gemacht, dass wir uns auch selbst hinterfragt haben. Jetzt haben wir bewusst auch diese Pause dafür genutzt und haben gesagt, ja, wo kann man vielleicht noch was verändern? Was kann man noch Neues hinzufügen? Und erstmal die gute Nachricht, die auch unverhandelbar gewesen ist. Es wird weiterhin wöchentlich Checkout geben mit vor allen Dingen dem Anspruch auf Aktualität, ganz wichtiges Stichwort in dem Sinne, und Vollständigkeit. Alle Infos, also die großen Themen der Woche, werden wir weiterhin wöchentlich besprechen. Aber wir werden manche Themen auch dann ein bisschen auslagern und auf die lange Bank schieben. Das klingt negativ, ist aber anders gemeint. Und zwar werden wir ein paar dieser Themen dann vielleicht nicht bis ins letzte Klein-Klein in jeder Woche diskutieren, sondern vielleicht dann mal einen Asian Tour-Blog rüberwerfen in ein neues Format, was es geben wird, wo wir uns einmal im Monat zusammenschalten in einem ganz neuen Gewand zusätzlich zu den wöchentlichen Folgen und dann mehrere Themen der Darts-Welt intensiver besprechen wollen, auch abseits des tagesaktuellen, der tagesaktuellen Berichterstattung. Und da wird etwas entstehen, das es unserer Auffassung nach so auch noch überhaupt nicht gibt oder gegeben hat in der Darts-Welt.
Was es noch nicht gibt und womit wir glauben, wirklich vielleicht einen Mehrwert schaffen zu können, sowohl für die Hörer, um da nochmal was zu bieten, als auch in gewisser Weise für uns, weil das was ist, wo wir jetzt mehrfach gesprochen haben in dieser Podcast-freien Zeit, wo wir gedacht haben, das würde uns auch richtig Spaß machen, das Ganze zu machen. Und ich glaube, das ist auch immer der beste Grundstein, wenn man etwas neu oder weiterentwickeln möchte, wo man einfach selber richtig Bock drauf hat. Und zwar gibt es ab jetzt einmal pro Monat eine ganz große Folge beziehungsweise eine neue Sendung hier bei Checkout unter dem Namen Checkout Best of 5. Also, bevor ich da jetzt nochmal kurz in das Konzept reingehe, jede Woche gibt es ganz aktuell eine Folge von Checkout zum aktuellen Turnier geschehen, wo du gesagt hast, damit ist der Anspruch auf Aktualität und auf Vollständigkeit gegeben. Und dann gibt es einmal pro Monat die große Checkout Best of 5 Runde. Das wird eine Fünfer-Gesprächsrunde sein. Da sind wir beide vertreten und dann haben wir einen Spielergast, einen Hörergast und einen sogenannten Kennergast dort mit dabei. Mehr dazu werdet ihr auch noch in den nächsten Wochen erfahren, bis dann die erste Checkout Best of 5 Sendung hier erscheinen wird. In jeder dieser großen Folgen werden wir 5 Hauptthemen haben, die wir in dieser Folge behandeln werden. Wir werden diese Folgen auch mit Video aufnehmen. Das heißt, das Ganze gibt es nicht nur auditiv zum Hören, sondern wer sich das auch anschauen möchte, wird das Ganze auch mit Videos sehen. Und genau, das werden wir dann hier eben aufnehmen. Das ist so ein bisschen, wer damit jetzt noch nichts anfangen kann, wie der Doppelpass, den es ja auch im Hause Sport 1 gibt, nur für Darts.
Ganz genau, also das wäre so ein bisschen Best-Case-Modell, aber nicht irgendwie darauf gemünzt, dass wir, ich sag mal, den Anteil von Boulevard-Journalismus genau gleichgewichten. Also wir wissen noch gar nicht, wie wir es austarieren, aber ich denke, es wird jede Menge Checkout-DNA natürlich gegeben sein und wir wollen aber das Ganze ein bisschen ausweiten und wollen dadurch auch garantieren, dass noch mehr Meinungen, verschiedenere Meinungen auch hier im Podcast stattfinden. Und uns war auch ganz wichtig, dass wir eben regelmäßig Hörer einbinden können. Und da wird auch Patreon eine wichtige Rolle spielen. Ich denke mal, für diesen Moment, für diese Woche ist das erstmal auch genug gesagt. Wir wollen jetzt euch nicht total lange langweilen mit allen möglichen Informationen zu unserem neuen Konzept, aber nur so als generelle Info, also Patreon wird da auch noch wichtig werden und Patreon wird auch generell auch weiterhin bespielt. Es wird einmal im Monat eine zusätzliche Folge garantiert geben für alle unsere Patreon-Supporter. Und da beschäftigen wir uns dann künftig mit einem spezifischen Thema. Und die Themenauswahl wird jetzt auch nicht nur von uns vorbestimmt, um es mal so auszudrücken. Also das auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Neben dem klassischen Checkout und der neuen Best-of-Five-Talk-Runde wird es auch weiterhin exklusiven Patreon-Content geben.
Genau, kann man sich also als Checkout-Hörer quasi so in den Kalender schreiben. Pro Monat gibt es, wenn wir jetzt in einem regulären Monat mit 4 Wochen sind, gibt es 6 Folgen von Checkout. Jede Woche eine aktuelle Folge von Checkout zum Turniergeschehen. Die gibt es wie gewohnt auf allen Podcatchern zum Hören. Dann gibt es die große Checkout Best of Five Runde, wo nicht nur wir beide sind, sondern noch 3 weitere Gäste, damit es eben eine 5er-Runde ist mit 5 zu behandelnden Themen. Und dann gibt es noch eine Folge extra für Patreon, wo, du es ganz richtig gesagt hast, nicht nur wir die Themen bestimmen, sondern auch unsere Patreon-Abonnenten ein Abstimmungsrecht haben für das Thema, mit welchem wir uns in diesem Monat beschäftigen. Das soweit zu der neuen Aufstellung von Checkout an dieser Stelle. Mehr Infos gibt es dann peu à peu, wenn wir damit starten, wie mit dem, ich sag mal, wöchentlichen Konzept ab nächster Woche oder mit der ersten Checkout Best of Five Sendung ab nächstem Monat. Deswegen dazu dann etwas mehr, wenn es soweit ist. Und damit, Kevin, können wir das jetzt an dieser Stelle genug sein lassen und gehen erstmal rein mit dem European Tour Update jetzt von dem letzten Wochenende beziehungsweise von den letzten Wochenenden.
Ganz genau. Also das war es jetzt erstmal mit der ganzen Organisation, mit allen möglichen Neuerungen hier im Podcast. Jetzt wollen wir natürlich inhaltlich über die Darts der vergangenen Wochen sprechen und wollen das natürlich jetzt ausnahmsweise mal nicht im klassischen Checkout-Stil machen. Also wir werden jetzt nicht mehr über den Triumph von Ross Smith in Ungarn detailliert sprechen, sondern wir werden jetzt einfach mal so kurze Updates liefern und verweisen einfach auch darauf, dass die Kollegen von Shortleg und Tops, Tops, Tops ja in der Zeit auch einen sehr guten Job gemacht haben, was so diese Tages- bzw. wochenaktuelle Berichterstattung anbetrifft. Ist auch dann gut, dass wir unabgesprochen Weise auch nie alle im selben Zeitraum Urlaub machen. Ne? Das ist mir auch noch so aufgefallen. Ne? Das muss man mal lobend erwähnen. Das ist eine gute Sache, denke ich, für euch da draußen. An der Stelle, lass uns beim European Tour Update erstmal konstatieren, dass wir ein altbekanntes Spiel jetzt gerade relativ frisch am Sonntagabend gesehen haben. Luke gegen Luke, Luke Littler gegen Luke Humphreys im Finale von Prag, die Czech Darts Open. Gewinnt am Ende The Nuke. Es ist ja wirklich eine Meldung, dass Luke Littler bei einem European Tour Event dabei ist, bei einem Pro Tour Event. Und B, fand ich es auch mal wieder echt schön, Littler und Humphreys gegeneinander zu sehen. Und das sagt mir, dieses Spiel ist noch nicht ausgelutscht. Es ist aber über ein halbes Jahr lang hinweg immer ausgelutscht. Jetzt, nachdem ich die beiden, weiß ich nicht, so 3 Monate nicht gegeneinander habe spielen sehen, habe ich mich dann doch wieder ein bisschen gefreut. Wurde dann allerdings sportlich ein wenig enttäuscht, weil es jetzt ja weit entfernt war von dem typischen Luke-Luke-Feuerwerk.
Ja, da siehst du halt mal, was die Premier League für einen Impact hat, ne? Dass eben bei Leuten, die viel Darts konsumieren, halt einfach so eine Langeweile für gewisse Partien dann auf einmal geschaffen wird und man sich dann halt wirklich immer wieder drauf freuen kann. Ist bei mir tatsächlich auch nicht anders. Auf solche Duelle freust du dich dann halt, wenn sie wieder da sind, und insbesondere freust du dich auf solche Duelle in der zweiten Jahreshälfte, wenn sie nicht so häufig vorkommen und wenn sie dann halt auch noch auf einer großen Bühne vorkommen, irgendwie bei einem Major-Turnier oder sowas. Aber ja, wahrscheinlich werden wir das Duell jetzt wieder eine Zeit lang nicht sehen, vielleicht bei den World Series Finals oder bei dem einen oder anderen Major-Turnier, aber dass wir es jetzt nochmal auf der European Tour sehen, ist ja jetzt schon fast wieder unwahrscheinlich. Ist eigentlich generell schon immer wieder Wahnsinn, wie wenig Luke Littler jetzt aktuell spielt, aber wie viel er dann eigentlich oder eigentlich immer gefühlt gewinnt, außer jetzt zwei Players Championship Turniere als Ausnahme, wie viel er dann halt einfach immer gewinnt, wenn er dann mal da ist, ne?
Ja, ganz klar, ne? Und vor allen Dingen gewinnt das auch gewinnt auch diese Spiele, die dann gar nicht so krass laufen für ihn, ne? Es war einiges ganz Besonderes wieder dabei. Also gegen Nico Springer spielt er knapp 109 Punkte im Schnitt in seinem Auftaktspiel. Gegen Danny Noppert gewinnt er mit 6:0, spielt dort knappe 14 Punkte mehr im Average. Also da war ja einiges dabei, was wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Natürlich muss man vor allen Dingen nennen das Halbfinale gegen Van Gerven 7:3 und schlappe 23 Punkte besser im Average. Das muss auch einem Michael van Gerven richtig wehtun. Wo mir jetzt aufgefallen ist und wo ich auch nochmal den Ball zu dir spielen möchte beim Thema Michael van Gerven. Er hat ja jetzt angekündigt, dass er auch sein Training streamen wird. Also, dass er auf jeden Fall unter die Livestreamer geht. Und ja, meine erste Reaktion war, der Michael van Gerven, der alles dominiert, hätte das, glaube ich, damals nicht gemacht. Wirkt auch so ein bisschen wie, ja, ich brauche vielleicht jetzt auch ein bisschen andere Betätigungsfelder. Natürlich nicht aus finanziellen Gründen, aber irgendwie habe ich es nicht so richtig gefühlt, als ich das gelesen habe.
Ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gebe ich dir den Punkt, wo ich sage, der Prime van Gerven hätte das nicht gemacht, weil der hätte wahrscheinlich gesagt, ich trainiere sowieso gar nicht bis fast gar nicht und warum soll ich das dann noch irgendjemandem zeigen? Ich bin ja sowieso der Beste. Wenn mich Leute spielen sehen wollen, sollen sie einen Fernseher einschalten. Auf der anderen Seite, es kann sein, dass Winmo mit dem neuen Autoscoring-System, welches sie jetzt auf den Markt gebracht haben, dass da aber doch auch nochmal die ein oder andere Werbemark fließt, die jetzt, wo Van Gerven nicht darauf angewiesen ist, aber die dann doch schon auch vielleicht einfach mitzunehmen ist, mit verhältnismäßig wenig Aufwand. Und der nächste Punkt könnte halt auch sein, dass er damit halt so ein bisschen, ja, so einfach sich eine Motivation schafft, um den Arsch fürs Training wieder aufzubekommen. Ne? Das ist ja auch das, was sein bester Kumpel Vincent van der Voort immer wieder gesagt hat. Van Gerven ist einfach zu faul geworden und vielleicht braucht er jetzt diesen, in Anführungsstrichen, Druck, diesen Anreiz so ein bisschen, dass er weiß, ich muss jetzt hier mein Training streamen und ich will jetzt auch nicht hier im Training halt gar nichts treffen und sowas. Und jetzt halt auch ein bisschen was machen. Vielleicht hilft ihm das.
Ja, gute Gedanken. Ich denke, da haben wir jetzt schon viele Abzweigungen genommen bei dem Thema und können dann da auch den Haken hintersetzen für diesen Moment. Vielleicht schauen wir mal rein, wenn Michael van Gerven jetzt am Stream ist. Sprechen wir über die Deutschen ganz kurz in Tschechien. Martin Schindler immerhin mal wieder mit einem Sieg, hat er auch gebraucht, wird wahrscheinlich aber trotzdem nichts mehr mit der World Grand Prix Qualifikation. Martin Schindler also ja siegreich gewesen in der Partie gegen Robert Owen. Gegen Wessel Neiman hatte dann einen Matchstart liegen gelassen, also da war mehr drin, obwohl es eine gute Partie war von ihm. Gut gespielt hat auch Nico Springer, ich habe ja erwähnt, gegen Littler geht er 4-6 raus, spielt es wirklich sehr, sehr ordentlich und hat es auch am Freitag sehr ordentlich gespielt gegen den slowakischen Qualifikanten Martin Homola, 6-0 gewonnen, über 100 gespielt. Also das ist ein gutes Zeichen jetzt auch gerade, wo die heiße Phase näher rückt. Ich finde, Nico Springer ist so sehr schwer zu bewerten aktuell. Martin Schindler, da muss ich konstatieren, das Jahr ist schon eher sehr enttäuschend. Also bei Nico bin ich so pari pari, bei Martin eher dann doch negativ.
Ja, würde ich so unterschreiben. Also wir wissen beide, dass man auch die Bilanz aber für so einen Dartspieler ja nicht zu früh ziehen darf, weil ich glaube, Ricardo war es, der dann auch mal bei der WM gesagt hat, eigentlich kannst du das ganze Jahr über Couples spielen. Du musst dann eigentlich nur diese 3 Wochen hier in London wirklich einmal abliefern und schon ist das Jahr dann auch ganz anders gefärbt. Also wer weiß, ne? Das Jahr hat jetzt noch ein paar Monate, es kommen ein paar große Turniere. Lass Martin da vielleicht bei 1-2 Turnieren ordentliche Ergebnisse bis sehr gute Ergebnisse einstreichen. Und dann sprechen wir auf einmal über eine ganz andere Bewertung dieses Jahres. Aber grundsätzlich gebe ich dir schon recht. Es sind jetzt über 8 Monate durch und ja, das Jahr enttäuscht mich schon auch. Bin ich bei dir.
Enttäuschend war ja auch die Leistung der Deutschen in Ungarn 2 Wochen zuvor. Da gab es keinen einzigen Sieg für beide. Und letztendlich bei der Hungarian Darts Trophy reden wir auch über ein Turnier, wo ein Littler auch nicht dabei war, ne, wo das Turnier eigentlich auch ein bisschen weiter geöffnet war, wo es auch noch ein bisschen realistischer schien, dass Martin Schindler irgendwie noch den Sprung wird schaffen können, aber hat da dann eben auch gepatzt. Und mit Sprung meine ich natürlich die Qualifikation für den Grand Prix. Sprechen wir ganz kurz über Ungarn, ist jetzt sehr lange her, aber wir sollten Ross Smith da noch würdigen. Sein zweiter Titel auf der European Tour bereits in diesem Jahr nach Riesa. So gut, wie er da spielt und mit dem Selbstverständnis, mit dem er agiert, dann hat er jetzt auch seinen Sohn mal auf die Bühne geholt. Ne? Also das vermittelt mir alles einen sehr lockeren, sehr, sehr guten Vibe. So bitter ist es für ihn dann auch, dass er bei seinem Debüt bei der World Series so schön es ist, dann diese Reisen machen zu können, aber er hat da leider so gar nicht abgeliefert. Zweimal erste Runde aus gegen einen Qualifikanten, also Ross Smith, irgendwie auch so eine Persönlichkeit. So oft er alle überzeugt, so oft und so regelmäßig enttäuscht er dann auch wieder. Ne? Also das ist einfach keiner, wo ich jetzt erwarte, dass der echt so nachhaltig den nächsten Schritt macht in Richtung Top 5, Top 8 der Welt. Also ich erwarte jetzt von Ross Smith irgendwie immer mal wieder so ein Titel, so ein Run auch, ne? Aber jetzt nichts Nachhaltiges in der absoluten Weltelite. Wie geht's dir bei ihm?
Boah, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gehe ich da mit, auf der anderen Seite sehe ich so ein bisschen die Parallele zu Luke Woodhouse, nur auf einem noch etwas besseren Level. Und bei Luke Woodhouse muss ich mir ganz ehrlich an die eigene Nase fassen und sagen, da habe ich jetzt diesen nächsten Schritt auch nicht gesehen, den er dann jetzt nochmal gegangen ist. Ich meine, Ross Smith, ich erwarte jetzt von ihm nicht, dass er jetzt bald irgendwie konstant in die Top 8 vorstößt und sich dann da wirklich etabliert und in die Premier League kommt und so weiter. Das ist nicht das, was ich erwarte, weil er bei seinen Siegen und Triumphen immer so ein bisschen unscheinbar ist. Und wenn man an ihn denkt, dann hat man eher die Momente vor Augen, wo er es dann nicht zusammenhält und irgendwie ein bisschen choked. Andererseits müssen wir ja auch sagen, es sind nicht nur zwei Titel in diesem Jahr für Ross Smith auf der European Tour, sondern er ist Stand jetzt auch eine ziemlich klare Nummer 1, die dann nach Dortmund fährt. Ja, ist noch ein bisschen zu gehen auf der European Tour, aber trotzdem ist das ein unfassbar gutes Jahr von Ross Smith und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja, er holt dann mal die Titel, ob Ben Littler nicht da mit dabei ist und so weiter und so fort. Aber in Ungarn war zum Beispiel Luke Humphries mit im Turnier. Und ja, warum nicht, ich sag mal, mit diesen Leistungen dann zumindest bei einem oder zwei Major-Turnieren in diesem Jahr doch nochmal abliefern. Die Form ist da zur richtigen Zeit des Jahres und dann doch vielleicht in die höheren Filden der Weltrangliste vorstoßen.
Lass uns doch genau jetzt mal auf die European Tour Order of Merit blicken. Ross Smith, 133.000 Pfund eingespielt nach 12 Turnieren. Wessel Naiman, 111.000. Dahinter sind wir auch dann mit einer Lücke, damit 30.000 fast bis Christoph Ratajski und danach kommt Luke Littler. Ich denke, man kann zumindest konstatieren, Ross Smith wird schlechtestenfalls als Nummer 2 nach Dortmund reisen. Und das ist ein herausragendes Ergebnis. Und man muss natürlich sagen, ein Littler spielt nur einen Bruchteil der Turniere. Viele andere auch spielen nicht so viele. Aber es ist ja keiner gezwungen, dann als Top-4-Spieler nur fünfmal da auf der Matte zu stehen. Und es sind auch sehr viele übrigens dabei, die ähnlich oft spielen wie der Smudger, die es dann aber nicht zeigen. Und da würde ich dann direkt verweisen auf Stephen Bunting, denn der ist für mich die mit Abstand spannendste Persönlichkeit jetzt in dem European Tour Race. Vielleicht noch mit James Wade, der auch noch nicht safe ist. Aber ja, James Wade, Stephen Bunting sind die zwei Spieler, auf die man mit besonders weit aufgerissenen Augen schauen sollte bei den letzten drei Turnieren. Aktuell Stephen Bunting die 33 und wäre nicht qualifiziert für Dortmund und das ist ja eigentlich an Peinlichkeit Stand jetzt nicht zu überbieten.
Ja, gerade mit den Regelungen, die getroffen wurden für die Topspieler, um die wirklich mit Samthandschuhen anzupacken und denen alles, ich sag mal, schon in die Wiege zu legen. Auch Stephen Bunting bislang mit einem enttäuschenden Jahr, finde ich, ist so. Also der war eigentlich es gab mal einen Punkt, da hat Stephen Bunting so gut gespielt und da hat er auch alles drumherum mit den Fans und Social Media und so auf einem so guten Level gemanagt. Und ich will jetzt nicht wieder diese Social Media, so im Internet etc. pp-Debatte aufmachen. Aber es gab mal einen Punkt, da lief alles so unfassbar gut. Und jetzt sprechen wir darüber, dass er als Topspieler, der auf der European Tour eigentlich schon gefühlt nicht zur, also der nicht zur EDC fahren kann, jetzt halt wirklich außerhalb der Spots steht und da ein reelles Szenario vor der Brust hat, dass er da nicht hinfährt.
Drei Turniere stehen noch aus: Antwerpen, Basel und Maastricht. Auch wichtig für Martin Schindler. Safe ist der auch noch nicht. Wobei ich glaube, das wird am Ende reichen. Aktuell 6.500 Vorsprung auf Bunting. Und es sind noch einige Spieler auch dazwischen. Zum Beispiel so ein Christo Reyes, Dave Chisnell, Kim Heibrechts. Gerade Reyes, Heibrechts, die haben jetzt auch keine geschenkten Teilnahmen. Es steht ja auch noch ein Qualifier, meine ich, aus. Also da weiß man auch nicht, wer da durchkommt. Von daher, Martin Schindler wird das sicherlich packen. Nico Springer sowieso, sodass wir zumindest dann zwei Deutsche haben. Schindlers Sieg gegen Rob Owen war jetzt halt unfassbar wichtig für das Race. Und generell muss man sagen, das Race ist ja abseits von Bunting schon sehr, sehr tot. Also hinter Bunting, da ist dann die 34, der zweitbeste nicht qualifizierte Spieler, Sebastian Biowetzki, und der hat schon 7.000 Pfund Rückstand auf Joe Cullen. Und das verdeutlicht nochmal, wie fad die European Tour dann auch ist und wie fad sie geworden ist durch diese Regeländerung. Ne? Also gerade so ein European Tour Race finde ich wirklich, ist grenzt an eine Frechheit für einen Großteil der Spieler, wie sich das zusammensetzt und wie groß, wie stark manche bevorteilt werden und eben wie viele Spiele andere Spieler gewinnen müssen, um überhaupt ein Mini-Preisgeld einzufahren im Vergleich für dann eben eine Qualifikation für die erste Runde. Also ja, ich habe ein total ambivalentes Verhältnis zu der EDC. Also das Turnier an sich finde ich immer geil, das ist immer große Stimmung, Riesenpublikum in Dortmund. Du hast auch eine Setzliste, die sich halt krass unterscheidet von Matchplay, Grand Prix und so. Aber im Prinzip weißt du auch Anfang des Jahres, du kannst eigentlich schon 30 von 32 Spielern sicher nennen, die durchkommen werden.
Etwas spannender sieht es da im Race aus für die PC Finals. Da sticht natürlich insbesondere ein Name heraus, auch wenn er noch nicht im Feld ist. Jetzt hat er zwei Turniere gespielt, hat keines dieser Turniere gewinnen können. Die Rede ist natürlich von Luke Littler. Kevin, bleibst du immer noch bei der These und sagst, er qualifiziert sich für die PC Finals wie vor unserer Podcast-Pause? Oder hat sich diese Meinung mit etwas längerer Bedenkzeit jetzt geändert?
Ja, Schuster, bleib bei deinem Littler leisten. Ganz klar, ich sage, er wird es schaffen. Ich glaube auch, obwohl er jetzt da keinen Titel eingefahren hat, das ist jetzt keine schlechte Performance. War Performance schon mal gar nicht, aber auch die Resultate sind jetzt nicht so verkehrt. Da war ein Halbfinale dabei und er hat schon ordentlich was aufgeholt. Jetzt sind es so knapp 17.000, die ihm noch fehlen, und ich halte die Wahrscheinlichkeit immer noch für hoch, dass er ein Turnier gewinnt, und dann wäre er sowieso dabei. Also er wird ja dann auch den Rest nicht immer in der ersten Runde verlieren. Von daher, ich bleib dabei.
Aber fährt er denn auch nochmal nach Deutschland, um zu spielen?
Naja, im Notfall schon. Wie ist jetzt die Ausgangslage? Ich guck mal gerade hier. Der nächste Block findet wo statt? Ist das der Block in England oder? Warte.
Das kannst du ja schnell recherchieren.
Naja, aber genau so. Deswegen.
England es wieder ist doch in Deutschland haben.
Es ist doch nichts mehr in Deutschland. Das ist doch das Gute für ihn. Er hat jetzt viermal Den Bosch. Und den ersten Block wird er sowieso spielen. Und danach, wenn er die World Series Finals gewonnen hat, wird er auch den zweiten Den Bosch Block mitnehmen. Also von daher, das ist doch für ihn ein gutes Blatt. Oder nicht?
Ja, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Blatt. Dann nehme ich mal an, dass er, ja, dann wird er wahrscheinlich alles mitnehmen. Dann wird er wahrscheinlich noch, ja. Oder beziehungsweise er wird alles mitnehmen, bis er dann safe ist. Vielleicht ist er ja auch schon nach zwei oder nach vier Turnieren in den Niederlanden safe und muss ja, dann safe in Leicester gar nicht mehr spielen.
Genau, aber also wenn der jetzt den nächsten Block in Den Bosch, wenn er da zum Beispiel, weiß ich nicht, zwei Titel holt, kann ja auch sein, dann wird er also garantiert nichts mehr spielen, wenn er nichts mehr spielen muss. Und dann wird er auch Leicester im Zweifel saulzen lassen. Also für ihn ist jetzt halt relevant, wird er die World Series Finals holen? Hat er dann die Möglichkeit, einmal ein Spieler zu sein, der alle Titel in einem Moment hält? Dafür muss er ja dann eben die PC Finals erstmal erreichen. Er muss sie dann gewinnen, muss vorher den EM-Titel holen, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Den trägt er ja aktuell nicht. Also das ist dann so der Luke Littler Spannungsbogen, wenn man davon reden will, ne? Kann jetzt jeder für sich entscheiden, wie sehr einen das abholt, aber das Interesse an dem letzten PC-Block war schon besonders groß. Das muss man eben fairerweise sagen. Und ich würde auch lügen, wenn ich sage, das hat mich jetzt nicht interessiert, wie Littler da abschneidet, weil das ist eben jetzt schon so eine schöne Side-Story aktuell.
Die Titel bei diesen beiden Turnieren gehen aber an Jermaine Vatimena und Luke Humphries, einmal im Finale gegen Kevin Dutz und einmal gegen Brandon Dolan. Lass uns dann gleich mit den Major Races weitergehen. Wir gehen von den PC Finals zum Grand Prix. Da Nico Springer mit dabei, Schindler wahrscheinlich eher nicht. Der Cut-Off ist nach Antwerpen. Wie schaust du darauf, Kevin?
Ja, nächstes Wochenende entscheidet sich alles. Martin Schindler braucht mehr als nur einen Sieg. Und das ist ein Problem bei der aktuellen Form. Deswegen, ich glaube, das wird eher nichts. Christo Reyes finde ich super spannend im Fernduell mit Sebastian Biewetzki. Sind beide dabei. Christo Reyes hat sich allerdings qualifiziert und würde mit einem Sieg eben weniger Preisgeld einfahren für dieses Race als Sebastian Biewetzki, weil der ja vorqualifiziert ist und dementsprechend noch gar kein Preisgeld hier verbucht hat. Also das finde ich ist eine super spannende Ausgangslage. Und am Ende würde ich mir am ehesten wünschen, sorry Joe Cullen, dass sich beide qualifizieren und Joe Cullen vielleicht einen Schuss vor den Bug bekommt. Das wäre das aus Nerd-Sicht, aus Abwechslungsgründen auf jeden Fall das Best-Case-Szenario im realistischen Rahmen. Natürlich hoffe ich mit der deutschen Brille, dass Schindler irgendwie reinrutscht. Ich würde mir auch Bo Greaves wünschen, aber das ist dann schon ein sehr weiter Weg, ne?
Ja, da hast du recht. Also gerade bei Bo Greaves, da sprechen wir ja von fast 15.000 Pfund Rückstand. Ja. Also das ist dann nicht unbedingt, also ist im Rahmen des Möglichen, aber im Rahmen des Unrealistischen. Am Ende, wie gesagt, entscheidet es sich zwischen den Namen, die du genannt hast, Cullen, Reyes und Biewetzki. Ja, ich würde es mir auch wünschen. Wahrscheinlich wird am Ende Joe Cullen irgendwie der Glückliche sein, der dann doch irgendwie noch drinne bleibt. Wenn ich es mir jetzt natürlich jetzt auch unter den beiden nochmal aussuchen darf, dann am liebsten jetzt einfach den Cut-Off ziehen und dann ist Reyes drin.
Ja, ganz klar, ne? Also Christo Reyes hätte es verdient, aber wie gesagt, Sebastian Biewetzki spielt so ein tolles Jahr und droht so ein bisschen derjenige Spieler zu werden, der ein tolles Jahr spielt und keiner kriegt so richtig mit und er kriegt es auch nicht angemessen belohnt. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, aber natürlich ist Reyes für mich auch der klar attraktivere Spieler, ne? Also habe ich Bock drauf, den dann beim World Grand Prix zu sehen. An der Stelle noch ein Nachtrag. Bo Greaves erstmals jetzt auf der European Tour dabei gewesen. Beim Event danach jetzt erstmals auch ein Spiel gewonnen, sollten wir auch eine Erwähnung loslassen gegen Daryl Gurney. Die spielt es einfach auch geil, weiterhin gut. Habe ich richtig Bock drauf, dass die auch mal so einen Run hat. Den traue ich ihr absolut zu. Wollen wir dann jetzt noch die weiteren Races kurz besprechen? Ich denke, so richtig viel zu besprechen gibt es beim Grand Slam nicht. Da sind jetzt halt ein paar weitere Provisional Qualifiers dabei, ne, über die diversen Turniersiege. Ich bin gespannt, ob Gabriel Clemens dabei sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass es reicht, dass am Ende jeder Turniersieger auch dabei ist. Viel wahrscheinlicher ist es ja sogar eher, dass am Ende noch offene Plätze da sind. Und dann bin ich gespannt, was die PDC macht. Micha, was würdest du sagen und was würdest du dir wünschen? Entweder die Plätze in den Qualifier zusätzlich oder ja ganz stumpf über die Weltrangliste, über diejenigen Spieler, die noch nicht qualifiziert sind zu dem Zeitpunkt. Wie sieht's aus?
Ist das eine ernst gemeinte Frage? Die ist doch rhetorisch, wenn du dir die stellst. Also natürlich will ich nicht, dass das über die Weltrangliste geht. Natürlich würde mir Qualifier wünschen, das ist doch 100% klar. Also ich will
aber
doch,
was erwartest
also ich
du?
Bin noch froh und ja, ich erwarte am Ende die Weltrangliste, wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich würde ich mir den Qualifier wünschen. Also natürlich habe ich gerne bei den größeren Turnieren auf Abwechslung drin, ne? Und sträube mich gegen alles, was Spielern, die hoch in der Weltrangliste platziert sind, quasi in Anführungsstrichen einfach gegeben und geschenkt wird und der Weg noch leichter gemacht wird, diese Position, ich sag mal, auszunutzen und auszukosten.
Ja, also ich befürchte es, dass es über die Weltrangliste geht, aber ich würde mir anderes erhoffen. Vielleicht findet man auch einen ganz kreativen Weg, aber den sehe ich eher nicht. Kreativ wird die PDC ja werden müssen, wenn es um die WM geht. Da stehen zwei Qualifikationsplätze immer noch unter vakant. Ne? Da gibt's jetzt die Gerüchte, dass es eventuell an die JDC geht. Klingt plausibel, weil ja auch die JDC schon Plätze für die UK Open zum Beispiel bekommen hat. World Masters, ne, sowas. Und dementsprechend, glaube ich, ist es ein guter Weg. Müssen dann natürlich Spieler die Plätze bekommen, die 16 Jahre alt sind. WM, die diversen Qualifier, habe ich eh richtig Bock drauf dieses Jahr, weil da noch so richtig viel ansteht. Nicht nur Super League, sondern auch den Qualifier, den Kaya Baisal wird spielen können. Finde ich super interessant und wäre eine Bereicherung, wenn er sich qualifizieren würde, der jetzt unter türkischer Flagge spielt. Also das wird noch richtig interessant, auch aus deutscher Sicht. Stand jetzt haben wir bereits 8 Deutsche qualifiziert. Also Schindler, Springer, Petretzko, Hopp, Clemens. Die 5 sind safe. Lukas Wenig muss ein bisschen zittern. Der verliert aktuell jedes Erstrundenspiel bei den Players Championships. Also da können wir noch keine 90% Wahrscheinlichkeit jetzt ausmachen. Bei Leon Weber über die DEF-Tour und bei Daniel Klose über die Challenge-Tour sieht's ähnlich positiv aus, sogar noch mit mehr Tendenz in Richtung, dass es klappen wird. Gerade bei Daniel Klose, ne? Also da mache ich mir eigentlich kaum noch Sorgen, ja, dass Dan the Man dabei sein wird bei der WM. Und auch Leon Weber, ich finde, auf dieses Feld hätte ich richtig Bock. Und dann muss man ja immer noch bedenken, es kommt sehr wahrscheinlich noch ein 9. Deutscher über die Super League dazu. Und da gibt es auch ein paar heiße Eisen im Feuer, ob das jetzt Van de Werd, Krone ist, wer auch immer. Das kann das deutsche Darts und die Chancen bei der WM wirklich bereichern.
Ja, finde ich toll, dass du auch nach einer Woche Daniel Klose Dauer kommentieren immer noch so schön nostalgisch bei seinem ehemaligen Spitznamen hier hängen geblieben bist. Aber hat auch gefühlt einfach jeder noch so im Sprachgebrauch drin.
Ja, aber habe ich auch konsequent durchgezogen. Ich habe zwar die Story auch mal gebracht mit dem Firestarter und so, ne, aber er selbst ist da auch noch ein bisschen zögerlich. Und Dan the Man hat für mich auch irgendwie Aura. Ich mag das.
Ja, besser als der Firestarter.
Ja, so ist es halt. Ne? Dan the Man, dann denke ich auch immer an so eine Basketball-Intro oder so. Oder so eine Boxer-Intro, die dann von Michael Buffer kommt. So Dan the Man, Klose. Naja.
Ja, und dann müsste eigentlich irgend so ein Hip-Hop-Beat losgehen. Also das wäre eigentlich genau passend irgendwie für den Spitznamen Dan the Man. Aber gut, wie dem auch sei, du hast es gesagt, Weber und Klose beide mit einer guten Ausgangslage in der Rangliste. Gerade bei Klose mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken, weil die Form auch so unfassbar gut da ist. Bei Leon muss man schauen, wie dann der Block wird. Das ist alles ein bisschen volatiler aktuell. Aber gerade bei Daniel Klose ist die Form wirklich bestechend. Du hast es gesagt, da kriegen wir noch wahrscheinlich, ist nicht klar, aber kriegen wahrscheinlich einen Deutschen noch über die Super League. Dann sind wir schon bei 9. Und dann lass vielleicht alle Jubeljahre auch mal einen Deutschen im Last Chance Qualifier vom Lasterverein. Hatten wir ja auch schon mal vor ein paar Jahren mit Florian Hempel. Deswegen, also, ja, ich sag mal, lass uns mal vielleicht mit zwei positiven Augen auf die zweistellige Zahl Deutsche bei der WM schielen. Das wäre dann wirklich schon ein Träumchen.
Ja, wäre absolut ein Meilenstein, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich denke, das hätte auch die unfassbar gute Gelegenheit, sehr schöne Schlagzeilen zu kreieren. 10 ist so eine knackige Marke, kann sich jeder was drunter vorstellen. 10 von 128. Wäre dann auch nochmal echt ein Sprung zu den 8 im Vorjahr. Also von daher sind wir doch diesbezüglich positiv. Hab generell auch schon sehr Bock auf die WM. Muss mich bald darum kümmern, die Flüge zu buchen. Ne? Diese Zeit, wenn so der September anfängt, spätestens Anfang Oktober, wenn dann die Major-reiche Zeit auch beginnt, ist einfach eine andere, ist eine deutlich interessantere im Dartsport. Denn dann sind ja auch die World Series immer vorbei und das wäre jetzt der Übergang, um natürlich auch ein World Series Update zu liefern. Und wir sind ja schon so ein bisschen, ja, können wir uns vielleicht mit Fug und Recht als die World Series Chefkritiker bezeichnen? Ich denke ja. Ausgerechnet, wenn wir dann aber mal in der Podcast-Pause sind, verlaufen die Turniere außerordentlich interessant, oder?
Ja, kann man fast so sagen. könnte man auch munkeln, dass wir uns diese Pause genommen haben, um noch intensiver World Series gucken zu können, dass man da einfach noch mehr Freiraum für hat. Nein, also die World Series ist natürlich kritisch zu betrachten, aber jetzt hat's ja noch verhältnismäßig abgeliefert. In Neuseeland gewinnt am Ende Johnny Clayton mit 8-4 gegen Gerben Price. Fun Fact, bei diesem Turnier der World Series in Neuseeland gibt es noch keinen Spieler, der dieses Turnier bislang zweimal gewinnen konnte. In Australien gewinnt James Wade dann seinen Titel im Finale gegen Brody Kling. Brody Kling, der wirklich auch ein tolles Turnier gespielt hat, der als einer der lokalen Qualifikanten hier im Finale steht, der das Halbfinale mit dem Big Fish beendet, der generell wirklich eine tolle Ausstrahlung hatte und der auch ein wahnsinnig gutes Finale gespielt hat, darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Also das hätte wirklich auch so ein bisschen, ja, der Damon Hatter Wunder Run von, wann war das, vor 5, 6, 7 Jahren sein können. Ja, aber auch James Wade, der bringt sich irgendwie so spürbar in die Premier League-Stellung und vor allem das, was ich an James Wade jetzt auch halt immer noch schätze, ist halt auch einfach, dass James Wade halt auch mal kritisch sagt, was er denkt. Und das fand ich auch besonders wohltuend, dass er sich kritisch mal geäußert hat zu dem Thema Reiserei als Dartspieler und gegen dieses ständige Lamentieren, ich muss dahin reisen und so weiter und so fort, da jetzt mal gegen geäußert hat. Ich weiß den genauen Wort noch nicht mehr, wie er es gesagt hat, aber er hat es wirklich gut ausgedrückt und da endlich mal so ein bisschen Kontra aus dem Munde eines Topspielers gegeben.
Ja, und in die ähnliche Kerbe haben wir auch schon oft geschlagen. Und ich bin auch sehr bei James Wade. Ich find's auch gut, dass wir einen haben, einen Topspieler haben, der auch gehört wird, der Gehör findet mit seinen Worten, der da eben nicht so stromlinienförmig agiert, ne? Und man kann James Wade für einige Aktionen auch kritisieren. Man muss dann auch Kritik üben, aber wenn wir was zu loben haben, dann tun wir das bei James Wade auch und das auch recht häufig, ne? Denn da gibt es zwar nicht selten auch etwas zu kritisieren am Verhalten, aber auch nicht selten etwas zu loben. Und in dem Fall, er ist halt literally der Einzige, der eben nicht immer wieder um die Ecke kommt und alles als super hart und anstrengend bezeichnet und vor allen Dingen einfach mal Real Talk zum Besten gibt. Und ich sehe es bei aller Liebe ganz genauso. Und ja, vielleicht ist es Whataboutism, ist mir jetzt aber egal, denn mir sind vor allen Dingen die Fillers im Ohr, ne? Joshua Filler und Pia Filler, der beste Pool-Billiard-Spieler oder einer der besten Pool-Billiard-Spieler der Welt und die beste Pool-Billiard-Spielerin der Welt. Ehepaar aus Deutschland, eine sensationelle Sportgeschichte. Wir haben ihn hier auch schon im Podcast gehabt. Ich kenne ihn seit langer Zeit und habe dann jetzt auch den Kontakt über den Podcast hier ein bisschen wiedergefunden. Und ich hatte ihn ja auch in Frankfurt getroffen, als er eingeladen war beim World Cup. Er ist großer Darts-Fan. Und ja, ich habe die beiden halt mal gefragt, wie intensiv ist die Reiserei bei euch? Und wenn dann gesagt wird, 9 Monate sind wir im Schnitt im Jahr unterwegs, dann ist das für mich eine ganz andere Palette. Und vor allen Dingen kriegen sie einen Bruchteil der Preisgelder. Sie können davon leben, sie sind Profis, aber es ist nicht zu vergleichen mit der Pemperei, die teilweise die Dartspieler umgibt. Und die Entwicklung ist so unfassbar krass in diesem Sport. Und es wird mir manchmal immer noch zu wenig gewürdigt. Und es wird zu oft einfach über lange Passkontrollenschlangen in Tschechien immer noch sich echauffiert. Also wenn man sich einmal echauffiert, okay, aber nicht jedes Mal. Irgendwann geht das bei mir links rein und rechts raus, ganz ehrlich.
Vor allem, es wird sich halt auch immer so mit so einer Insta-Story-Vibe-mäßig irgendwie was echauffiert, ne? Also es ist halt, wenn sich jemand wirklich da ins Interview hinsetzt und dann wirklich, ich sag mal, also gibt's ja auch, aber das dann wirklich da nochmal aufschlüsselt, sagt hier und da und das ist vielleicht nicht optimal für die Vorbereitung, das ist doof und so weiter. Aber es ist halt, hat halt immer so ein Vibe für so eine halb verwackelte Zweizeiler Instagram-Story, die so ein bisschen wutbürgermäßig rüberkommt.
Und das Ding ist auch, ich sehe auch ein, dass diejenigen Punkt haben, die sagen, ja, jeder ist da individuell, jeder ist da anders und der eine sieht das dann, oder für den ist das dann hart und individuell wird das auch wahrscheinlich für alle hart sein und mit verschiedenen Zeitzonen dann auch mal. Aber sie haben es eben gar nicht so häufig, das wird nämlich auch immer vergessen. Die Reiserei beschränkt sich häufig auf UK-Festland-Europa. Also ganz im Ernst, Das ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste auf der Welt, wenn du Profi bist. Ich verstehe jeden, der das in einem semiprofessionellen Stadium irgendwie dann auch kritisiert und vielleicht dann auch für sich und seine Situation, für seinen Sport, den er ausübt, Awareness schaffen will. Ich verstehe auch zum Beispiel jeden, der irgendwie für Olympia sich abrackert jahrelang und am Ende irgendwie einen feuchten Händedruck, 5000 Euro und eine Medaille bekommt. So ungefähr, ne? Also, ja. das ist für mich eine ganz andere Sache als das, was die Dartspieler aktuell für eine Entwicklung mitleben. Sie sind Teil des größten Darts-Booms in der Geschichte und es wird mehr gemoppert als vor 10, 20 Jahren. Und das kann man ja wohl mal so feststellen. Und ich finde es dann gut, dass es einen gibt, der vielleicht dann auch mal ein bisschen, jetzt nicht gerade das allermeiste Fingerspitzengefühl immer walten lässt, aber das lassen aus meiner Sicht auch diejenigen vermissen, die sich über einzelne lange Schlangen an Flughäfen beschweren. Also ich reg mich schon wieder in Rage, es ist alles wie vor dem Urlaub, könnt direkt wieder 6 Wochen hier Pause machen. Nein, kleiner Spaß machen wir natürlich nicht, aber dieses Thema macht mich wirklich fuchsig, vor allen Dingen auch, weil dann auch immer noch versucht wird in dieser Darts-Bubble, das geht mir bei dem Thema echt auf die Nerven, auch immer noch eher so ganz viel Verständnis zu haben. Ich weiß, wo es herkommt, ne, weil überall die Seilschaften sind und so, ne, aber bei dem Thema, James Wade, mach bitte weiter so. Das müssen die jetzt auch mal aushalten. Wer jedes Mal nur moppern kann, muss auch aushalten können, dass es einen gibt, der da mal ein bisschen querschlägt.
Finde ich sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast mit, ich sag mal, Hobbysportlern, die jetzt im Darts-Bereich vielleicht zur Development Tour fliegen, zur Challenge Tour, und dass du auch nochmal Olympia mit reingebracht hast und so weiter in anderen Sportarten, weil, und das ist jetzt quasi hier der letzte Punkt dazu, es beschwert sich halt die Leute hauptsächlich, die irgendwie in den Top 32 der Welt stehen. Und bei dem Top 32 der Welt, da sprechen wir davon, dass die in der 2-Jahres-Rangliste bei 300.000 Pfund aufwärts stehen. Also bei 150.000 Pfund pro Jahr in Preisgeldern. Dann rechne nochmal Sponsorengelder und so weiter und so fort mit dazu. Da bist du dann relativ schnell bei Einnahmen pro Jahr jenseits der 200.000 Euro pro Jahr. Und dafür kannst du doch, ich sag mal, die verhältnismäßig wenige Reiserei.
Und du kannst dir dauerhaft noch einen trinken. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also ja. Es ist jetzt nicht so der Sport, der die größte asketische Herangehensweise erfordert, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, deswegen, also von daher, du hast nicht mal den Stress, dass du da irgendwie am Flughafen als Sondergepäck deine Golfausrüstung mit durchbekommen musst oder irgendwas. Du kannst ganz normal reisen sogar noch. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also von daher, es ist schon fast ein bisschen absurd, wenn man mal die Vergleiche zieht. Aber Kevin, lass uns damit jetzt hier nicht unser gesamtes Comeback füllen, weil ansonsten sind wir irgendwann nur noch der Topspieler-Reiserei-Negativitäts-Podcast. Das wollen wir ja auch nicht sein. Lass uns stattdessen, um jetzt die World Series zu konkludieren, noch einmal auf die World Series Finals schauen. Da ist nämlich Start nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr. Und die Auslosung, die hat im Vergleich zu dem, was in diesem Jahr bei Auslosung nicht gegeben wurde, jetzt endlich mal geliefert.
Ja, da kann ich nur ein Ausrufezeichen hintersetzen. Ich habe mir die Auslosung irgendwie 4 Stunden, nachdem sie gemacht wurde, angeschaut in der Berliner U-Bahn, nachdem ich Modus kommentiert hatte. Ich hatte noch nichts mitbekommen, noch nichts gelesen und habe mir gedacht, komm, das gibst du dir jetzt mal 4,5 Minuten. Mittlerweile gibt's ja auch keine solche Major-Auslosung mehr, wo nicht irgendwie schon dann die Kommentare sind, jetzt ist die Auslosung auch offiziell, wir haben sie aber schon irgendwo gesehen. Was ich fatal finde, wenn es da nur ein Hauch von Anlass gibt, dass diese Sachen schon vorher irgendwo kursieren, finde ich das schlecht. Und es gibt auch ein Indiz dafür, warum werden diese Auslosungen nicht live gestreamt? Das haben sie mal eine Zeit lang gemacht auf diversen dann Kanälen. Dann wurde irgendwie bei Betfred als Titelsponsor von Matchplay wurde dann die Auslosung wenigstens live gemacht. Warum wird das jetzt in dem Fall nicht gemacht? Also ich werfe denen nicht vor, dass sie irgendwas da dran drehen oder so. Ne? Aber es ist immer so ein bisschen Also warum hast du so wenig Selbstvertrauen als PDC und stellst das nicht live zur Verfügung? Finde ich schlecht. Eigentlich in der idealen Welt machst du immer eine Auslosung beim vorangegangenen Tour. European Tour Event in, keine Ahnung, Ungarn. Mach doch dann in dem Moment die Auslosung für das World Series Finals Turnier. Wenn bis dahin noch nicht alle Teilnehmer stattfinden, dann halt, keine Ahnung, bei irgendwie, dann mach's von mir aus am Ende des Qualifiers. Da noch in der Halle. Also es muss ja irgendwie möglich sein, ne? Finde ich immer ein bisschen schwach. Aber zu den positiven Dingen, die Auslosung ist geil. Victor Tingström gegen Manlok Leung. Leider spielt für ihn Dirk van Dijvenbode, weil Manlok Leung die Reise nicht antreten wird. Für 5.000 Pfund aus Asien, ja, kann ich es auch irgendwie verstehen. Finde es gut, dass aber viele andere Überseespieler offenbar dabei sein werden. Karel Sedlacek gegen Ben Robb ist eine geile Auslosung. Adam Leake gegen Jim Long, was willst du mehr? Motomo Sakai, Kellen Ritz finde ich auch lustig. Und vor allen Dingen finde ich geil, dass wir viele Top-Partien früh haben. Das gilt nicht für Michael van Gerven gegen Lawrence Ilaga, ne? Das ist so klarer Favorit gegen klare Außenseite. Aber Gian van Veen, Chris Dobie, Luke Humphreys, Jermaine Vatimena, Stephen Bunting, Josh Rock, Kevin Dutz, Ross Smith, James Wade, Damon Hatter, Littler gegen Noppert. Also viel geiler hätte die Auslosung echt nicht sein können. Gavin Price gegen Brody Kling, da ist nominell großer gegen kleiner Name, aber Brody Kling kann richtig geil zocken. Also das hat auch Würze, das Spiel. Und ja, zuletzt Wessel Nyman gegen Simon Whitlock.
Ja, das ist natürlich auch wirklich, nee, also jetzt bis auf die letzte Partie, die du gerade genannt hast, wirklich viele Top-Partien, muss ich ehrlicherweise sagen. Viele Partien, wo ich mich auch wirklich schon drauf freue, wo dann auch, ja, einer von den Top 8 Seeds dann definitiv früh rausgehen kann, ne? Also das Potenzial gibt's natürlich in vielen Partien. Deswegen, nee, finde ich super, freut mich auf jeden Fall sehr und ich bin gespannt, was Littler dort machen wird, weil ja, also wer weiß, ne? Erste Runde, kurze Distanz gegen Danny Noppert, heimisches Publikum. Ich bin gespannt.
Ja, Punkt, würde ich sagen. Ne? Und wir können auch einen Punkt hintersetzen. Daniel Klose, Challenge Tour, Sieger in diesem Jahr. Daniel Klose, Form seines Lebens. Daniel Klose auf dem Weg zur erstmaligen PDC-Weltmeisterschaft. Und damit herzlich willkommen im Challenge Tour Update. Derek Coulson führt das Ranking an. Jetzt knapp über 2.000 Pfund Vorsprung auf Joe Hunt. Es sind nur noch 4 Turniere, ein einziger Block. Daniel Klose ist die Nummer 3 in Richtung Platz 1. Und Grand Slam wird da gar nichts gehen. Ne? Aber er hat auch ein bisschen Luft. Tommy Morris ist 1.700 Pfund mittlerweile hinter ihm und Tommy Morris ist ja auch aktuell noch qualifiziert, weil Joe Hunt als Zweitplatzierer den Platz über das WM-Race, über das reguläre Pro-Tour-Race klar machen würde, stand jetzt. Also das ist eine riesengroße Chance. Daniel Klose hat stand jetzt knapp 2.500 Pfund Vorsprung auf Tommy Lischmann. Das muss reichen, das wird reichen. Ich bin sehr optimistisch.
Ich bin da auch sehr optimistisch. Wir werden es Ende dieses Monats schon wissen. Am letzten Wochenende im September 26. und 27. wird nämlich der letzte Challenge-Tour-Block gespielt. Und die Challenge-Tour eignet sich hervorragend als Überleitung zum ganz kleinen Next-Gen-Recap und zum Super League-Update. Denn, ja, einer der größten Daniel Klose-Fans, zumindest in den kommenden 3 Wochen, heißt Kevin Hewson. Denn Kevin Hewson hat noch gute Chancen, in die Super League nachzurücken als Platz 17, wenn nämlich Daniel Klose schon fix für die WM qualifiziert ist und die Super League gar nicht mehr spielen muss. Mit der Next Gen sind jetzt 16 Turniere durch. Es ist der Wahnsinnsabschluss gewesen von Dragoteam Horvath. Ich bin mir zu 110% sicher, dass jeder, der diesen Podcast jetzt hört, von dem Dragoteam Wunderrun im letzten Turnier mitbekommen hat. Jamie van de Werd schließt die Saison als Nummer 1 ab mit 9.383 Euro. Mit dem letzten Turniersieg hätte er sogar noch die 10.000er Marke knacken können. Ein Leck hat ihm am Ende da gefehlt. 8 Finals aus 16 Turnieren, Wahnsinnsbilanz. Gefolgt wird er von Daniel Klose. Ja, wir haben, wie gesagt, die gute Nachrückerchance für Kevin Hewson. Besonders bitter, muss man an dieser Stelle sagen, Finn Prokop verpasst die Super League um 10 Euro. Bester Jugendspieler am Ende, Nika Donnewehr. Kevin, was würdest du sagen? Ich meine, du hast ja auch einiges kommentiert, einiges mitbekommen. Was hat dir diese Saison besonders gut gefallen? Wie blickst du jetzt auf die Super League?
Mir hat besonders gut gefallen, dass erneut diese Mischung am Ende, die es in die Super League geschafft hat, eine richtig gute ist. Also wir haben wieder knapp die Hälfte aus dem Jugendbereich. Wir haben Spieler gesehen, die ihre Leistungen aus der Vorsaison bestätigen konnten, die auch den nächsten Schritt gemacht haben. Und da würde ich als besonders positiv, weil du mich gefragt hast, wie hat dir die Saison gefallen? Das sind so allgemeine Gedanken. Aber wenn mir ein Spieler jetzt einfallen würde, dann ist es Jan Schmidt. Weil Jamie Vannevar, da redet jeder drüber, ne? Also das muss man eh gesondert sagen. Du hast ihn ja schon erwähnt, ist die Nummer eins und steht da quasi statistisch gesehen in jedem zweiten Finale oder so, ne? In seiner Karriere jetzt in der Super League. Das ist unfassbar, wenn du dir auch die Leistungsdichte anschaust. Aber ich würde nochmal Jan Schmidt hervorheben wollen, weil Jan Schmidt jetzt auch nicht so eine stromlinienförmige Karriere hat, ne? Also ich würde sagen, das ist jetzt auch keiner gewesen, wo jetzt vor zwei Jahren gesagt hat, oh, jede Wette, der wird durchgehen, ne? Das wird einer sein, den wir noch auf Bühnen sehen. Dann spielt er in diesem Jahr Bühnenmatches, spielt sie richtig gut, kommt mal in ein European Tour Achtelfinale und spielt es auf der Next Gen so gut, dass er dann Titel holt, ist jetzt auch in einem sehr stabilen Lostopf, also da kann auch richtig was gehen, dann bei der Super League ein paar Runden vielleicht weiterkommen, hat den nächsten Schritt gemacht, ja. Und ganz generell finde ich die Super League immer geil wegen der Abwechslung. Vielleicht ist es aber an der einen oder anderen Stelle too much gewesen. Ich muss auch ehrlicherweise konstatieren, ich hätte gedacht, dass mir als Zuschauer und Kommentator zumindest von einem Turniertag 170er-Modus, dass mir es noch mehr Spaß macht. Aber ich fand, es war dann sogar zu extrem, weil du kannst ja gar nichts mehr irgendwie atmen lassen und erzählen, weil permanent auf Finish geworfen wird, ne? Das so meine Two Cents dazu. Meine Gedanken jetzt halbwegs lose und auch ein bisschen unstrukturiert dargeboten. Aber ja, du hast mich spontan gefragt und das ist meine spontane Antwort.
Glaubst du, wir werden ja die Super League Vorschau dann zu gegebener Zeit noch machen. Glaubst du, dass wir dieses Jahr in der Super League eine Überraschung erleben werden, wenn es darum geht, wer zur WM fährt? Oder wird es einer der, ja, ich sag jetzt mal zwei, vielleicht in Klammern drei, eher offensichtlicheren Calls, die er entfährt?
Nee, ich glaube schon, dass es einer wird aus den Top 3, Top 4 Calls, die man dann so haben wird. Ne? Wir werden die Super League-Vorschau zu gegebener Zeit machen. Also ich denke da natürlich Krone, Van de Vaart, das sind einfach Spieler, die über ihre Qualität kommen werden. Ich habe bei Van de Vaart auch Fragezeichen schon noch, ne, wie das dann so sein wird, wenn er dann da ein Viertelfinale, Halbfinale, Finale spielen wird vor Zuschauern in Hildesheim. Ne? Also das will ich nicht ausschließen, dass das dann auch vielleicht mal ein bisschen absackt. Bei Paul Krone gibt es aber auch ein paar Fragezeichen. Er hat, finde ich, jetzt in der Konstanz nicht auf dem Level gespielt von Van de Vaart, hat natürlich auch deutlich weniger gespielt, aber da muss man sich wiederum keine Sorgen machen um seine Bühnenperformance. Dann haben wir sicherlich ein Spieler, den man jetzt nicht so unbedingt auf dem Zettel hat, der so ins Halbfinale kommen kann. Ich weiß gar nicht, ob ein Jan Schmidt Halbfinale überhaupt noch eine große Überraschung wäre zum Beispiel, aber ich glaube am Ende schon, dass es jetzt nicht die große Überraschung für das WM-Ticket geben wird, sondern dass das einer wird, die dann eben nochmal eine andere Qualität mitbringen. Und ja, also Krone gegen Van de Vaart klingt für mich schon nach einem Super League-würdigen Finale, immer unter dem Vorbehalt, dass Daniel Klose natürlich nicht spielen muss.
Gehen wir von der Next Gen und Super League noch einmal zur Women's Series und geben da auch ein kurzes Update, denn Bo Greaves hat relativ wahrscheinlich jetzt ihre Women's Series Zeit mit exakt 100 Turnieren beendet. Im letzten Block, als vier Turniere anstanden, hat sie genau zwei Turniere davon gespielt, hat sich auch nochmal zwei Siege holen können, hat jetzt exakt 100 Teilnahmen in ihrer Karriere auf der Women's Series, hat von diesen 100 Teilnahmen ganze 59 Turniere gewonnen. Das ist wirklich so eine absurde Statistik, geht jetzt auch in der Hauptweltrangliste stramm auf die Top 4 60 zu und dann dürfte sie eh nicht mehr spielen. Im Tourcard Race ist sie aktuell Platz 70. Ein Block auf der Women's Series steht noch an. Vier Turniere sind das am 10.10. und 11.10. in Wigan. Und das WM-Race sieht aktuell wie folgt aus über die Women's Series. Bo Greaves natürlich sowieso schon qualifiziert für die WM, muss sich diesen Platz gar nicht mehr über die Women's Series genehmigen. Dadurch wären Stand jetzt Lisa Ashton, Fallon Sherrock und Gemma Hayter fix für die WM qualifiziert. Lisa Ashton können wir zwei Haken hintermachen, Fallon Sherrock eigentlich auch. Gemma Hayter, ja, steht hier mit 1.800 Pfund vor Dieter Hedman und 1.850 Pfund vor Vicky Primm. Also da wird wahrscheinlich nichts mehr passieren, kann aber natürlich noch sein. Also wenn einer von denen noch wackelt, dann Gemma Hayter. Aber ja, anhand der aktuellen Positionierung des Vorsprungs und auch der aktuellen Spielstärke glaube ich schon, dass wir als Damen wieder Reeves, Ashton, Sherrock und Hayter bei der WM sehen werden.
Bei der Gelegenheit gerade eine spontane Frage. Ich bin jetzt auch gerade vielleicht noch so ein bisschen Checkout-Podcast-Urlaubs eingerostet, aber gibt es nicht sogar die Chance für fünf Damen? Also Greaves ist ja eh über die Proto qualifiziert. Dann haben wir das Women's World Matchplay, hat Greaves gewonnen. Geht dann noch ein Platz in die Women's Series Order of Merit? Ich denke, in diesem Moment, wenn unsere Hörer das mitbekommen, dann werden sie uns schon schreiben. Darauf hoffe ich auch. Vielleicht weißt du es auch gerade zu 100%, aber das wäre natürlich hochspannend. Dann hätten wir noch ein Rennen zwischen Dieter Hedman und Vicky Prüm.
Ich kann dir gerade damit nicht dienen.
Also ich habe gerade irgendwie ein Brett vorm Kopf, aber das wäre natürlich eine spannende Ausgangslage. Und letztes Jahr hatte doch Ashton das Women's World Matchplay gewonnen.
Ja.
Greaves, Sherrock und Hayter waren über die Women's Series. Greaves, Sherrock, Ashton waren über die Women's Series qualifiziert. Ashton hatte das Matchplay gewonnen und dann kam doch Hayter deshalb noch rein. Jetzt haben wir den Fall, dass Greaves sogar ja auch über die große Pro-Tour qualifiziert ist. Und das wäre natürlich dann besonders interessant, wenn wir fünf Damen hätten.
Dann hätten wir wenigstens auch noch ein spannendes Rennen hier um 50 Pfund aktuell bei vier offenen Turnieren.
Also schreibt uns das bitte, was da 100% safe ist. Wir entschuldigen uns für diese Lücke hier gerade im System. Aber muss auch mal sein. Müssen wir auch offen mit umgehen.
Eine Lücke, die ich definitiv schließen kann, ist, wenn wir jetzt über die My Dart Coach Championship besprechen werden. Und da habe ich mir nochmal so ein paar Notizen hierzu rausgeschrieben. Ist ja jetzt erst anderthalb Wochen her, wenn der Podcast rauskommt. Und meine Güte, was war das für ein Darts-Wochenende? Im Einzel am Samstag hatten wir 488 Spieler vor Ort, die am Turnier teilgenommen haben. Und am Ende siegt Ben Schneider, 12 Jahre alt, in der Woche der My Dart Coach Championship erst 12 geworden. Es ist wirklich unfassbar. Der junge Mann ist schon bei Target unter Vertrag und hat so einen unfassbar guten Dart gespielt. 80,6 im Turnierschnitt, 94 auf den gesamten Tag im First Nine, reiht sich jetzt ein in eine Siegerhistorie aus Ricardo Pietrzko, Christopher Tonas, Leon Weber und Max Zerwinski. Drei aktuelle Tourkarteninhaber und der einzige Mann, der Luke Littler jemals in einem PDC-Ranking-Turnier, der einzige Deutsche, der Luke Littler jemals bei einem PDC-Ranking-Turnier geschlagen hat. Es ist wirklich unfassbar. Mit 12 Jahren, was kriegst du da an Taschengeld? 15 Euro pro Monat vielleicht?
Ja, was ich weiß nicht, wie viel das heutzutage ist, ne?
Ja, vielleicht 17,23 Euro mit Inflation. Aber was hat er hier an Preisgeld eingespielt an einem Tag? 2.500 Euro. Musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja wirklich unfassbar. Und spielt im Finale gegen Elias Jahn, selbst erst 16 Jahre alt, kombiniertes Alter 28 Jahre. Es ist das jüngste My Dart Coach Championship Finale aller Zeiten und ich glaube, das wird auch eine gewisse Zeit so bleiben, wenn nicht sogar für immer. Unfassbar im Halbfinale René Steinhauer und Marc Spalt. Und wer jetzt sich natürlich fragt, was ist denn mit den ganz großen Namen hier im Turnier gewesen? Leon Weber und Jamie van de Werd, back-to-back rausgenommen in den letzten 128 und letzten 64 von Leon Remde. Leon Remde, der zuvor im Jahr das Big Fish Masters im Doppel für sich entscheiden konnte. Spieler mit den meisten 180ern, Marcel Hausotter, der geht im Viertelfinale raus. Dreimal fällt im Turnierverlauf der Big Fish, einmal auch von Olli Howard gecheckt, von den Bullhitters, die vor Ort waren, von denen auch noch ein Video auf YouTube erscheinen wird zur My Dart Coach Championship. Auch das kann man sich mal zu Gemüte führen, wenn man da noch mal ein bisschen hineinschauen möchte. War auf jeden Fall sehr angenehm mit den Jungs und bestes Leck des Tages gespielt von Marcel Gomula, 10 Darter, auch nicht verkehrt.
Marcel Gommula eh ein nicht verkehrter Typ, muss man sagen. Ne? Also der ist dann auch für das ein oder andere Highlight gut. Zehner, ordentlich. Ja, ordentlich auch das Preisgeld, 2.500 für einen 12-Jährigen. 28 Jahre in Summe, die Finalisten, da dachte ich, ist dann aber immerhin noch ein bisschen älter als du, ne? Oder?
4 Jahre.
Ja, aber fehlt auch nicht mehr viel. Wahnsinn. Also du bist einfach doppelt so alt wie der Sieger der diesjährigen My Dart Coach Championship, ne? Und das will was heißen. Ansonsten beim Doppelturnier, müssen wir auch noch drüber sprechen, haben sich Jamie van de Werdt und Sebastian Steinmetz durchgesetzt und da auch ein ordentliches Preisgeld eingefahren.
Ja, ein Preisgeld von 1.000 Euro. Wir hatten an diesem Tag 185 Doppel vor Ort. War auch echt ein toller Tag. Gewinn im Finale gegen Leon Weber und Daniel Zadach. Ansonsten im Halbfinale müssen wir noch nennen Elias Jahn und Johann Hassheider. Elias Jahn also wirklich hier mit einem fantastischen Wochenende. Ansonsten Francesco Marcone und Jonathan Pavané, das Kölner Doppel, hier auch ebenfalls im Halbfinale. Und wer sich fragt, was ist mit Ben Schneider? Ben Schneider, der stand im Viertelfinale, ging da gemeinsam mit Lukas Lanz raus. Aber auch für ihn wirklich zwei fantastische Tage. Und wer weiß, was wir später zu irgendeinem Zeitpunkt nochmal über Ben Schneider sagen werden, wie weit es in seiner Karriere noch gehen wird. Der Junge ist erst 12 und man muss ihn sich jetzt in Ruhe entwickeln lassen, darf keinen Druck aufbauen, muss schauen, wohin die Reise geht. Aber wer weiß, über was wir irgendwann mal sprechen werden bei Ben Schneider, dass die My Dart Coach Championship, das Durchbruchsturnier, das erste große Aufzeigen eines Ben Schneiders war. Also ich glaube, da wird sich die My Dart Coach Championship auch so ein bisschen verewigt haben. Ansonsten habe ich mir noch 4 kleine Punkte hier aufgeschrieben, bisschen abseits von diesen beiden Turnieren. Der Stream lief in diesem Jahr endlich mal reibungslos, also gerade internettechnisch scheinen wir da jetzt die richtige Lösung gefunden zu haben. Das war ja über die Jahre bislang immer noch so ein bisschen unser Sorgenkind, wo wir gesucht haben, was die richtige Lösung ist. Jetzt sind wir fündig geworden. Ansonsten hatten wir noch ein Lucky Loser Turnier am Samstag mit 190 Teilnehmern, musst du dir auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich nicht klein für ein Lucky Loser Turnier. Da gewinnt am Ende Luca Beile, honorable mention an dieser Stelle. Wir haben 250 Turniertrikots von der My Dart Coach Championship an den Mann gebracht. Also das eine sehr, sehr schöne Sache auch noch da in der Halle. So viele Leute im My Dart Coach Championship Turniertrikot von Big Fish zu sehen. Und damit komme ich jetzt zum Abschluss der My Dart Coach Championship. Noch einmal kurz zum My Dart Coach Championship All-Time-Ranking. Ich habe mir heute als Vorbereitung auf diese Folge mal wieder die Arbeit gemacht und habe die All-Time-Ranking-Tabelle aktualisiert. Das heißt, ich habe hier eine Punkteverteilung gewichtet für was in dem jeweiligen Jahr 2022 bis 2026 bei der My Dart Coach Championship erreicht wurde. Und Kevin, ich hätte jetzt ganz gerne mal von dir, dass du mal die Top 10 rätst. Ich weiß, dass du weißt, wer die Nummer 1 ist, weil das habe ich dir im Vorgang für diese Folge gesagt. Das nehme ich jetzt auch schon hier einmal vorweg. Die Nummer 1 ist Christopher Tondas im All-Time-Ranking, hat auch die 5 My Dart Coach Championships gespielt, hat einmal ja auch gewonnen in 2023. Aber willst du mal raten, welche weiteren 9 Namen sich in den Top 10 of All-Time bei der My Dart Coach Championship befinden?
Ja, einfach mal Hornberger schießen. Leon Weber?
Ja, auf der 3.
Max Zerwinski.
Auf der 2.
Finn Kuciak.
Auf der 8.
Mhm. Dennis Brock.
Nein.
Ah, der war mal im Viertelfinale. Dennis
Brock auf der 29.
Mhm, okay. Schneider, ne?
Richtig. Der 4.
Logisch. Wie ist es mit Elias Jahn? Reicht das schon?
Ja, auf der 6. Elias Jahn hat nämlich die letzten 3 Jahre gespielt. 2024 stand er im Achtelfinale. Das war so ein bisschen sein kleiner Durchbruch. Da hat er Arno Merck geschlagen, weiß nicht.
Sind das jetzt noch bekannte Namen oder eher so Mittel?
Ich würde sagen, also du kennst auf jeden Fall alle Namen. Ein ganz bekannter Name ist dabei.
Ricardo Pietrzko.
Richtig, auf der 5, der Sieger der ersten Ausgabe. Und dann haben wir noch drei Namen, die du sicherlich alle kennst. Einer davon, nee, zwei davon haben sogar schon mal Super League gespielt.
Marcel Hausotter?
Nein.
Nee, der war nur in diesem Jahr dann bald, ne? Super League, der Jan Schmidt?
Nein, auch nicht.
Ach, Mann, ey.
Ich willst du, dass ich es auflöse? Auch ja. Nicht.
Dann ich hilft mir, aber 7 von 10 ist gar nicht so verkehrt.
Ist wirklich nicht verkehrt. Auf der 10, ich roll's von hinten auf, Ole Holtkamp,
ja.
Finalist im ersten Jahr bei der Maidanpur Championship. Dann haben wir, ich gebe dir noch einen Tipp, jetzt müsstest du es dann eigentlich gleich wissen, jemand, der auch schon ein Finale bei der Maidanpur Championship gespielt hat.
Oh Gott, ey. Finals waren Zerwinski gegen Kuciak. Ricardo hat gespielt. War das gegen Holtkamp?
Das war gegen Holtkamp.
Tondas war im Finale. Geht es um den Finalisten?
Nein, geht es nicht. Aber das wäre auch nicht der obvious call. Das ist nur Weller, der ist auf der 11.
Oh, ja, stimmt. Wer war denn da im Finale gegen
Finale gegen Weber.
Ja, ich komme nicht drauf. Sag's mir bitte.
Patrick Klingelhöfer.
Ach, scheiße. Ja, sicher.
Patrick Mann, Klingelhöfer hast du ja noch kommentiert, aber ist okay, ja. Ist spät im Abend, ist das Podcast-Comeback und du musstest ja heute mit Oma 10 Kilometer Rad fahren. Ja. Hat das Finale erreicht 2024 und noch ein Achtelfinale in 2025 und dann noch ein Name, der wirklich ordentliche Leistung abgeliefert hat. Ich glaube, auf den wäre man am wenigsten gekommen. Man blickt Marco hier Jung in 5 Jahren auf, bitte was?
Marco Jung oder so.
Nee, Marco Jung ist auf der 12. Oh. Kein schlechter Call. Wir blicken hier auf jemanden mit 5 Teilnahmen, 4 Achtelfinals und einem Halbfinale. Es ist Kevin Kollmer.
Oh ja, okay. Ist durchaus auch ein Begriff, klar.
Sind die konstant guten Leistungen gewesen, die Kevin Kollmer auf Platz 7 im My Dark Coach Championship All-Time-Ranking bringt. Also, ja. So sieht's aus.
Ja, das war jetzt richtig ein schönes Hornberger Schießen. Das hat Spaß gemacht, hat nochmal die Sinne geschärft natürlich. Und ich muss sagen, ich bin mit meiner Leistung einverstanden. Habe ja jetzt hier auch den 12-Platzierten noch als Call gebracht, der sicherlich auch nicht so obvious ist. Von daher, sorry an Patrick Klingelhöfer. Du wirst es mir hoffentlich nachsehen.
Damit setzen wir den Haken hinter die Maidanpur Championship, können jetzt nur noch einmal kurz über die Modus Super Series sprechen, machen das ja auch nicht in jeder Woche hier bei Checkout, machen das aber jetzt auf jeden Fall einmal kurz, weil du es eben auch kommentiert hast. Wir haben auch schon über einiges gesprochen, aber nimm uns noch mal kurz so ein ganz bisschen jetzt in die letzte Woche für dich mit rein, Kevin.
Ja, von hinten aufgerollt, das ist eigentlich das Unspektakulärste. Neil Duff hat das Ganze gewonnen, hat die Woche für sich entschieden, sind ja immer 12 Spieler dabei. Neil Duff hat von Anfang an mitgespielt, also in dieser Gruppe A. Die spielen ja dann Montag, Dienstag, Mittwoch immer jeden Tag, jeder gegen jeden. Also am Ende hat jeder Spieler 15 Partien absolviert. Neil Duff ist dann im letzten Spiel, in seinem letzten Spiel gegen Sigi Schenk aus Maastricht in den Niederlanden. Der trägt auf dem Trikot die St. Servatius-Brücke, die älteste Steinbrücke Niederlande. Das ist so das Wahrzeichen von Maastricht und Sigi Schenk ist ein stolzer Maastrichter, hat es gut gespielt beim Debüt, hat dann Neil Duff geschlagen, Daniel Klose gewinnt gegen Andy Hamilton, der leckt sich heute noch die Finger, das ist absoluter Wahnsinn, Andy Hamilton an 5 Tagen 29 Mal zu kommentieren, hat aber auch Spaß gemacht, Daniel Klose gewinnt diese Gruppe A, Neil Duff muss damit einen Umweg gehen, das allerdings scheint ihm geholfen zu haben im Vergleich zu Daniel Klose, der verliert nämlich am finalen Abend direkt seine beiden Auftaktspiele, geht in der Gruppenphase raus. Neil Duff zieht am Ende durch gegen den Israeli Dimitri Rogov, der in Zypern lebt, in Paphos. Frau und Tochter waren im Publikum, für ihn großer Erfolg, im Finale gestanden zu haben. Duff ist dann aber zu stark, gewinnt zum 8. Mal so einen Wochentitel, inklusive der Double Trouble Spezialwochen, sogar steht dabei 10 Siegen, hat aber noch nie eine Champions League für sich entschieden. Aber ja, Neil Duff irgendwie auch ein cooler Spieler, wohnt ja in der Schweiz, der Liebe wegen, ist er ja nach Winterthur gezogen, das finde ich auch ganz, ganz interessant. Ja, aus deutscher Sicht war es cool, dass Daniel Klose so gut aufgespielt hat. Am Ende, ja, fehlte, glaube ich, so ein bisschen die Spielpraxis. Er hatte dann 2 freie Tage durch den Erfolg in Gruppe A. Vielleicht war das aber auch dann eher kontraproduktiv, er hatte dann Sightseeing gemacht, aber ja, war dann nicht mehr ganz so scharf am Samstag Freitagabend. Und das Spektakulärste, das haben wir aber Mittwoch gesehen, das waren 9 Darter von Noah Lynn van Leuven. Und für mich persönlich war das eine Wohltat, ein Riesengeschenk. Das war so mein erster richtig kommentierter Neundarter. Und ich habe mich unfassbar mit ihr gefreut, finde es beschämend, was da teilweise wieder an menschenfeindlichem Hass entgegengekübelt wird. Man kann ja da unterschiedlicher Meinung sein, was die DIA-Entscheidung betrifft. Aber niemand sollte sich das Recht herausnehmen, allen Hass über den Menschen Noah Lynn van Leuven zu entkübeln. Das ist mir an der Stelle noch wichtig. Ja, wir hatten 170er-Finish von Danny Goddard, der auch witzig ist, Danny Goddard, der Codfather, also nicht Godfather, sondern Codfather, weil er passionierter Angler ist und Cod heißt ja Kabeljau, fand ich unfassbar lustig. Es gab dann nämlich das Spiel Danny Goddard gegen Jordan Brooks. Jordan Brooks kommt wiederum aus der Stadt Fleetwood. Fleetwood ist die Stadt mit dem Sitz von Fisherman's Friend. Das ist eine absolute Fischereistadt, quasi die heimliche Fischereihauptstadt des Vereinigten Königreichs. Und der Verein, der Fußballverein aus der Stadt ist ein Viertligist, Fleetwood Town, und die Fans werden genannt die Cod Army, also die Kabeljau Armee. Und dann hatte Brooks ein Trikot von diesem Verein an, also hatte sein Darts-Trikot daran angelehnt, stand dann auch Cod Army drauf, und dann gab es halt dieses Kabeljau Derby zwischen dem Typen mit der Cod Army und dem Cod Army Trikot aus Fleetwood und dem Codfather, der ein Kabeljau auf seinem Trikot trägt, das Taxi fährt, dann sind da noch Pylonen abgebildet aus diesem Trikot. Also es war einiges dabei in Sachen Fiebertraum. Ein Fiebertraum war auch natürlich dann vor allen Dingen der Donnerstag und Freitag, weil da hast du Doppel-Sessions. Die eine Session geht 14 bis 19:30 Uhr so ungefähr deutsche Zeit und die andere beginnt dann um 23 Uhr, so um 2:30 nachts zu Ende. Also dann siehst du auch nur noch Dartpfeile im Kleinhirn. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, aber hat unfassbar viel Spaß gemacht zu kommentieren. Und ja, ich hatte mich so in den Wochen zuvor auch so ein bisschen mehr mit Modus beschäftigt, auch das ein oder andere Event schon verfolgt und muss sagen, klar, ich konnte es jetzt kommentieren, dann ist man eh noch so ein bisschen mehr dabei, mehr intuit, ne? Aber es ist schon auch eine schöne Abwechslung einfach zu diesem Alltag der PDC. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Hört sich auch echt nice an. Wie kam es denn jetzt nochmal dazu, dass du das Ganze kommentiert hast?
Also die Modus Super Series hat wird hier auf Pluto gezeigt und Modus hat sich wohl gedacht, wir wollen jetzt auch mal einen deutschen Kommentar anbieten. Das war jetzt so eine Art Testwoche. Also das wird es jetzt erstmal nicht jede Woche geben. Mal schauen, ob es das jetzt nochmal geben wird. Und man wollte einfach mal gucken, wie das so ankommt. Und ja, dann hat man mich gefragt. Grüße gehen auch nochmal raus an Adrian Geiler, der da auch sicherlich ganz wichtig war, um das irgendwie zu vermitteln. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das sehr, sehr gerne. Und dann konnte ich das in Berlin kommentieren im Experian. Das ist der Ort, wo diese Last Flight League auch stattfindet. Natürlich habe ich das ja nicht in der Arena da kommentiert, sondern in einem kleinen Studio. Ja, und dann haben wir das Bild gesendet bekommen aus UK und ich saß da auf einem Sofa und habe alleine diese Tage kommentiert. Da muss man natürlich auch sagen, alleine ist gerade so eine Nachmittagssession, wenn du dann auch das x-te Mal denselben Spieler kommentierst, dann irgendwann schon auch zäh und herausfordernd.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber cool, dass du es mal machen konntest und dass dieser Testrun so gestartet wurde.
Ja, genau. Mal schauen, was daraus wird. Auf jeden Fall was interessant und wie gesagt, eine geile Abwechslung. Und es hatte halt mit dem neuen Data ein absolut episches Highlight. Ne? Das werde ich nie mehr vergessen. Das war echt cool.
Dann lass uns an dieser Stelle den Haken für diese Folge setzen. War jetzt, glaube ich, nochmal ein ganz guter Recap. Und ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, hier mit dir gemeinsam zu sprechen, zu fachsimpeln, zu diskutieren, zu was auch immer, Kevin. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit dann der ersten Folge im neuen Rhythmus, sage ich jetzt mal, von Checkout, wo wir dann, wie gesagt, sehr aktuell am Turnierkalender entlang gehen, wo wir dann auch nicht alles bis ins allerkleinste Detail besprechen, aber trotzdem noch den Anspruch auf Vollständigkeit haben und den natürlich auch wahren, indem wir gewisse Themen, die vielleicht etwas mehr Zeit brauchen, um ordentlich inhaltlich atmen zu können, auf das neue Format Checkout Best of Five League. Kevin, ich freue mich drauf. Vielen Dank dir und schönen Abend.
Ja, danke dir. Schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört, und schaltet unbedingt nächste Woche ein. Wir sind dann ja auch Montag zum ganz aktuellen Zeitpunkt für euch am Start, direkt dann nach dem nächsten European Tour Event. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao. Oh.